Christian, weißt du, was ich an dir immer sehr interessant finde? Du bist ja jetzt...
Jetzt kommt irgendwas Schlimmes wieder. Jetzt kommt wieder was Absurdes.
Nee, ja, ein bisschen. Aber es ist kein Diss oder so. Also du bist jetzt, ne, wir sind jetzt, wir verdienen gut Geld, so, ne, aber wir sind jetzt nicht reich. Aber was ich lustig finde, dass du manchmal so Sachen sagst wie, ich würde voll gern ein dickes Auto fahren. Du hast mal gemeint, ich würde gern ein X5 fahren oder so. Also dass du so ein bisschen manchmal so einen Hang zum, du träumst vom Luxus hast.
Ja, das stimmt. Also so ein bisschen, also X5 jetzt vielleicht nicht, aber so Konsum finde ich schon richtig geil. Muss ich leider sagen. Aber mir äußert sich das ja in anderen Sachen, die kriegst du noch nicht mit.
Okay, zum Beispiel?
Also zum Beispiel mein Computer hat eine richtig geile Grafikkarte. Also so eine richtig geile Grafikkarte und keinen Prozessor und ich habe einen richtig geilen Fernseher zu Hause.
So. Aber... Also der Fernseher, der muss dann schon Marke sein, der muss dann schon geil sein. Da würdest du jetzt nicht ein Fake, also ein Imitat.
Nee, also der muss halt schon, also so, es gibt bestimmte Dinge in meinem Leben, die sind mir wichtig. Und das ist so Medien.
Der Fernseher.
Medien sind mir wichtig. So,
du bist so ein Mann. Fernseher. So eine Man Cave ausbauen.
Also ich habe ja bei mir so ein kleines Büro. Das ist nicht wirklich groß. Das ist 3 Meter auf 2 Meter. Also wirklich so.
Wenn
sechs,
du da reingehst, ist es voll.
Du gehst rein, es ist voll. Das steht aber drin. Ein großer Schreibtisch mit meiner Battlestation für meine PC-Games. Ja, da steht mein Fernseher drin, der irgendwie 55 Zoll hat mit der Playstation. So, da schaue ich ja meine Blu-Rays. Ich habe auch inzwischen wieder angefangen, physikalische Medien zu sammeln. Also ich habe so.
Wirklich?
Ich hab mir
jetzt
Macht
man das wieder?
Ja, ich habe bei Rebuy habe ich mir jetzt auch CDs gekauft.
Christian, was ist los? Warum geht das komplett an mir vorbei? Ich
ja,
weiß nicht, dass die Zeit schon wieder da
ich hab,
ist.
Ich habe so Bock, irgendwie wieder Dinge so anzufassen. Und ich höre ja auch meine Musik, rippe ich mir
weißt
von den
du,
CDs und so.
Ich kann mir vorstellen, wie du in deiner Man Cave in der Ecke so einen CD-Ständer hast von früher, der sich so, weißt du, der so Schlangenform hat, wo dann so
ja,
die Bravo-Hits
ja.
drinstecken und so.
Nice. So ungefähr ist es.
Ich glaube gerade unsere Hörerschaft, die Männerherzen, die klopfen gerade richtig laut. Oh, da ist gerade Totong, Totong am Start. Und ich habe auch heute eine Geschichte für dich dabei, die da perfekt anknüpft. Es ist eine Geschichte über einen Mann, der für Luxus über Leichen gegangen ist.
Oh.
Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Mit Anna Bühler und Christian Alt.
Hier ist eine Tüte. Kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor.
Natürlich macht er das nicht. Der sagt, hier ist ein Glas. Und heute erzähle ich euch die Geschichte von Monroe Edwards. Es ist ein Mann mit einem ganz bestimmten Ziel in seinem Leben. Er möchte einfach viel Geld machen.
Yes!
Er möchte einfach fucking rich sein und einen luxuriösen Lebensstil fahren. Und dafür nimmt er einiges in Kauf, leider auch Menschenleben. Monroe Edwards geht tatsächlich in die Geschichte, in die US-Geschichte ein, ist ein Amerikaner, als Prototyp-Hochstapler.
Hm.
Er wäre auch fast damit durchgekommen, hätte er nicht eine kleine Rechtschreibschwäche gehabt.
Okay, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert.
Ich muss an der Stelle trotzdem eine kleine Content-Note loswerden. Also es ist jetzt nicht so eine Geschichte von so einem irgendwie sweeten, charmanten Hochstapler à la Frank Abagnale. Mhm. Das ist so Leonardo DiCaprio und Catch Me If You Can mäßig. Das aber ganz wirklich klar vorweg. Monroe Edwards, die Geschichte von ihm wird auf jeden Fall von unmenschlicher Grausamkeit überschattet, weil es hat mit Sklavenhandel zu tun.
Oh.
Dutzende Menschen sind aufgrund von seiner, in Anführungszeichen, Arbeit umgekommen. Also das vorweggeschickt.
Okay.
Monroe Edwards wird 1808 in Kentucky geboren, also Südosten der USA. Und eine sehr wichtige Figur in seinem Leben ist sein Vater, weil auch sein Vater ist wie er, wie Monroe, ein Mann, der auf Luxus steht, der alles dafür tut, dass er Geld hat, der alles dafür tut, dass er irgendwie angesehen ist und in der unter den Schönen und Reichen in der Gesellschaft irgendwie mitspielen kann. Er ist Landwirt, der bewirtschaftet ungefähr 100 Hektar fruchtbares Land und ist auch ein angesehener Typ, führt also ein gutes Leben.
Wie viel ist das in Fußballfeldern, weiß man das?
Warte, ich krieg's gerade aus Ohr, aus der Regie.
Mission Control.
Mission
ja.
Control, Mission Control. 125 Fußballfelder.
Ja, das ist geil.
Da kann man schon was drauf ernten. Sein Vater allerdings verzockt sich auch ein paar Mal und das ist halt was Monroe ja in seiner Kindheit aufsaugt. Ne? Also dieser Drang seines Vaters, irgendwie reich zu werden, ein tolles Leben zu führen, aber gleichzeitig auch immer an dieser Vorstellung wieder zu scheitern. Ne? Das pflanzt sich schon bei ihm ein. Mit 14 Jahren wird Monroe, also der Sohn, von seinen Eltern dann nach New Orleans. Sagen wir eigentlich New Orleans oder New Orleans? Ich bin immer unsicher. Ich sage immer New Orleans, aber ich glaube, in New Orleans sagen sie New Orleans.
Sie sagen Norlands.
Norlands.
Ja.
Okay, wie machen wir es? Wollen wir uns einigen heute?
Wir können New Norlands sagen.
Okay, wir sagen Norlands. Norlands.
Norlands.
Ja. Okay. Also mit 14 Jahren wird Monroe nach New Orleans geschickt, weil er dort eine kaufmännische Lehre machen soll. Es gibt da einen Freund der Familie, der dort arbeitet. Das ist ein einflussreicher Geschäftsmann und der nimmt den Sohn dann eben so in seinen Teenie-Jahren unter seine Fittiche. Und er schlägt sich auch gut, der hat Talent, ne? Laut seinem Mentor aber gibt es zwei Probleme mit dem jungen Monroe, nämlich he's too handsome and too fond of pleasure. Er ist einfach zu gut aussehen und er hat zu viel Spaß am Leben. Ja? Also, was ist er für ein Typ? Er ist charmant, ja, total. Auch schon als Heranwachsender ist er irgendwie halt so ein bisschen eine Erscheinung, also ein attraktiver Typ. Er wird als intelligent beschrieben, als eloquent vor allem. Das ist ja auch was wir wissen, es geht um einen Hochstapler. Eloquenz. Ich glaube, du kannst kein Hochstapler sein, wenn du nicht Leute um den Finger wickeln kannst mit deinem Gelaber. Das kann er. Er ist jetzt nicht ein Riese, er ist 1,75 groß, aber er wird beschrieben mit dunklen Locken, immer elegant gekleidet. Er hat anscheinend viele Verehrerinnen, auch viele Affären, ja. Mhm. Es ist irgendwie witzig, weil in der Recherche haben wir festgestellt, dass er immer als super attraktiv und super gut aussehend beschrieben wurde, aber es gibt kein Foto von ihm. Also niemand weiß, wie er wirklich aussah. Ich habe hier so eine kleine Zeichnung von ihm und du kannst ja mal einfach mal sagen, ob das dein Typ ist.
Ja,
also,
ich bin jetzt sehr gespannt.
Ja, kannst ja sagen, ob du ihn hot findest, ob das zu hot to handle ist hier, was ich jetzt zeige.
Okay, ja.
Ist das ein Sketch?
Der sieht aus wie eine Eule.
Eine Eule mit Locken.
Eine Eule mit Locken und der hat riesige Augenringe auf dieser Zeichnung. Also so hot ist der jetzt nicht.
Du wirst jetzt nicht mit in die Koje
schleifen. Nee. Also der kriegt keine Rose von mir.
Ich finde ihn auch nicht hot. Gut. Aber anscheinend zu der Zeit wird er irgendwie verehrt. Das sagt auch unser Experte, den stelle ich dir jetzt mal vor. Unser Experte für die heutige Folge heißt Brian Lusky, ist Professor für Geschichte an der Universität von West Virginia.
We don't have a photograph of Monroe Edwards that I've seen anyway. And so we have artist conceptions of what he looked like. If you look at the engravings in these biographies, though, he never looks the same from image to image. So all we can go on, I think, is the descriptions of the handsome, well-dressed and well-mannered gentleman.
Also das ist doch eigentlich schön, oder? Da kann sich jetzt jeder einfach selbst seinen handsome, well-dressed Gentleman mal im Kopf malen.
So Rosamunde Pilcher-Style stelle ich mir jetzt gerade einfach vor.
Ja, so ist es auch,
der reitet auf so einem weißen Pferd, hat so ein weißes Hemd an, das bis zum letzten Knopf aufgeknöpft ist einfach und reitet da durch New Orleans und schleppt einfach eine nach der anderen ab.
So ist es tatsächlich. Ja. Also zumindest wird er so beschrieben, ja. Er ist jetzt in New Orleans angekommen und feiert da auch den Lebensstil der reichen Städter, auch wenn er selber jetzt noch nicht richtig die Kohle hat. Aber jeden Cent, den er dort verdient in seiner Lehre, den verprasst er im Nachtleben, ja. Und ein richtig Halligalli, du kauft sich hier die, weiß nicht, Strip-Dollars und geht irgendwie in Clubs, keine Ahnung.
Ja.
Und leider auch, also er hat einen Hang zum Übertreiben, er gerät in die falschen Kreise, als er dort in New Orleans lebt. Und zwar kommt er das erste Mal dort, das ist wichtig für die Geschichte, mit Sklavenschmugglern in Kontakt. Klar, New Orleans liegt an der Küste, ist in den Südstaaten ganz unten. Ja. Das ist ein Einfallstor für Sklavenhändler. Und die lernt Monroe da eben kennen und lernt schon ein bisschen was über ihre, in Anführungszeichen, Arbeit. 1830 dann, da ist Monroe 22, ist er fertig mit seiner Ausbildung und zieht zurück zu seiner Familie. Die lebt zu der Zeit in Texas. Er kann da in einem Geschäft seines Ausbildungsleiters aus New Orleans arbeiten, hat also jetzt einen festen Job. Und leider braucht er diesen festen Job dann auch, denn sein Vater stirbt 1832. Das heißt, er ist jetzt der mehr oder weniger Alleinversorger für seine Familie und muss irgendwie seine Mutter, seine Geschwister durchbringen. So, jetzt ist also Druck drauf. Ich weiß nicht genau, wie viel du über die Geschichte von Texas weißt. Ich muss zugeben, ich wusste sehr wenig und mir war nicht klar, dass Texas mal zu Mexiko gehört hat. Wusstest du das?
Es gibt so in USA so einen Freizeitpark, der heißt Six Flags. Und der heißt Six Flags, weil Texas irgendwie 6 Sterne oder so hat, 6 Flaggen von Texas. Aha. Und die kommen alle von unterschiedlichen Zeitepochen von Texas. Ah, also krass. Irgendwie so, hey, hier haben wir mal den Krieg gewonnen und dann waren wir mal Teil von Mexiko, das ist eine andere Flagge und so weiter und so fort. Also so diese praktisch die ganze Geschichte von Texas abbilden sollen. Und es ist eine sehr, sehr bewegte Geschichte und die sind einfach super stolz drauf. Deswegen erzähle ich das. Also die Texaner, was ich mitgekriegt habe, ist einfach, die fühlen sich echt besonders.
Das habe ich jetzt irgendwie auch in der Recherche irgendwie verstanden. So, ne? Ich glaube, Texas ist einfach Texas. Als das Mexiko war, haben sie sich als Texas gefühlt. Jetzt in den USA ist Texas Texas. Das ist einfach so ein Freistaat. Das ist wie Bayern.
Ja, genau, das ist wie Bayern. Das ist wie Guillermoz einfach.
Guillermoz ist nicht Kreuzberg.
Guillermoz und Austin, same thing.
Das. Ja, ja. Also ich glaube, das ist ganz tief drin in der Identität der TexanerInnen, dass sie halt einfach das sind und sonst gar nichts. Zu der Zeit, als Monroe Edwards dort lebt, ist es aber eben noch ein Teil von Mexiko ganz offiziell. Es ist aber auch die Zeit, als Texas sich versucht, attraktiv zu machen für Siedler. Mhm. Es gibt damals zum Beispiel eine Einwandererkampagne, also 1824 wird groß damit geworben, kommt alle hier nach Texas. Denen wird auch Land geschenkt zum Teil. Also es wird so angeboten, hey, wenn du kommst, dann bekommst du hier Ländereien, dann kannst du Frucht anbauen und dann kannst du irgendwie dir ein Standbein dort aufbauen. Das heißt also, Leute, die da hingezogen sind, hatten dann die Möglichkeit, echt Geld zu machen mit Plantagen. Zuckerrohr, Baumwolle ist natürlich so das Erste, was dort angebaut wird. Jetzt wissen wir leider, wo Plantagen sind, werden Menschen für die Arbeit auf diesen Plantagen ausgebeutet. Leider eine traurige Regel. Baumwollanbau beispielsweise wäre unmöglich gewesen, wenn nicht so viele Sklaven auf den Feldern gearbeitet hätte, also zumindest in dem großen Stil, wie es betrieben wurde. Das Krasse ist, in Mexiko ist Sklaverei aber eigentlich verboten. Das heißt, es gibt irgendwie so einen Widerspruch. Ne? Die wollen die Leute herlocken und sagen, hey, baut hier eure Plantagen auf. Gleichzeitig ist Sklaverei dort aber verboten. Und die Siedler haben aber natürlich dieses beschränkte Mindset, dass sie sagen, ja, wie soll ich denn hier was anbauen, wenn ich nicht meine Sklaven mitbringen darf, so wie sie es halt gelernt haben, dummerweise. Und deswegen ist es zu der Zeit so, dass Mexiko sagt, okay, wisst ihr was, uns ist es wichtig, dass die Leute kommen, deswegen gucken wir mal nicht so genau hin. Und so landen sehr, sehr viele zweifelhafte Gestalten in Texas und in Mexiko. Also Leute, die sowieso schon in Konflikt mit dem Gesetz woanders sind, die kommen dann dahin. Es kommen Farmer aus den USA, die dann eben das große Geld wittern und mit ihren Arbeitern, die sie natürlich zu unmenschlichen Bedingungen wie Vieh halten, kommen sie dann nach Texas. Auch in den USA ist internationaler Sklavenhandel seit Anfang des 19. Jahrhunderts verboten. Also seit 1808, glaube ich, in Großbritannien seit 1807. Das heißt, seit diesem Zeitpunkt werden eigentlich versucht, Schlupflöcher zu finden oder eben illegal Menschen gehandelt. Es ist eine wahnsinnig schlimme Situation. Ich finde es auch immer schwierig, darüber zu reden, weil wenn wir in diese Zeit springen, dann ist es für diese Zeit so normal, dass da mit Menschen gehandelt wird. Es ist so normal, dass da Sklaven auf den Feldern arbeiten. Aber natürlich ist es unfassbar, also ein unglaublich bedrückendes Thema. Ja. Also,
was ich so krass finde, ist eigentlich, wenn du mir überlegst, wie lange das her ist, klar, fühlt sich weit weg an, ne? Aber so der amerikanische Bürgerkrieg ging, glaube ich, 1865 dann, glaube ich, zu Ende. Das heißt, es sind 150, 160 Jahre oder so. Genau. Das sind irgendwie 5 Menschengenerationen. Also so, ne, das ist nicht lange her, die Zeit, über die wir sprechen. Das ist richtig bedrückend, finde ich immer.
Das ist auch wichtig für diese Folge, ne, dass wir das irgendwie so einordnen wollen, dass das jetzt nicht irgendwie als so als Spiel gesehen wird, sondern das ist ein super ernstes Thema. Monroe Edwards aber ist natürlich ein Mensch, wie viele zu deiner Zeit, viele weiße Menschen, die daraus Profit schlagen. Mhm. Und jetzt kommt er wieder ins Spiel. Ja? Dem ist das Gesetz nämlich erstmal total egal. Also das Gesetz, dass Sklavenhandel von außerhalb der USA in die USA hinein eigentlich verboten ist, weil er denkt, wenn das so ist, dann kann ich es ja hintenrum machen und sehr viel Geld damit verdienen. Edwards ist dann 1832 auf seiner ersten, cool für ihn, großen Sklavenschmuggeltour auf dem Atlantik unterwegs. Es gibt tatsächlich damals so eine Route, die Transatlantic Slavery Route heißt die traurigerweise. Also das war so eine Tour, die gefahren wurde, die 18 Monate dauerte auf dem Schiff, wo von USA Richtung Europa gefahren wurde, dann Afrika, Brasilien und wieder zurück in die USA. Also im Grunde war es so ein Dreieckshandel, also Baumwolle, die geerntet wurde, wurde von den USA nach Europa gebracht, weil in Großbritannien waren die Textilfirmen dort sozusagen auf die Baumwolle angewiesen. Die wurde dort abgeliefert, dann wurden europäische Waren nach Afrika gebracht. Sklaven von Afrika in die USA oder nach Brasilien gebracht. So, das war im Grunde die Route. 18 Monate hat das gedauert. Und Edwards macht diese Route das erste Mal, eben 1832. Er kommt dazu über Kontakte, die er eben schon als Lehrling in New Orleans geknüpft hat. Und sein Job auf dieser Route ist, ohne Scheiß, er fährt auf diesen Schiffen mit, fährt diese Route. Und auf den Schiffen tut er so, als sei er der Kapitän, weil er ist ja total eloquent und kann sich gut verkaufen und kann gut blenden. Das heißt, immer wenn Kontrollen von der Navy kommen, die wir natürlich verbieten würden, dass man hier mit Menschen handelt, schiebt er denen halt so eine Kassette, sagt, alles cool, hier sind irgendwie alles tipptopp, hier sind so ein paar Dokumente, kommt doch mal rein, trink einen Kaffee. Ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat, aber das Krasse ist, keine Kontrolle hält ihn auf. Er labert die immer um den Finger und schafft es irgendwie durchzukommen.
Krass.
Das ist sein einziger fucking Job, ein Blender auf diesem Schiff zu sein.
Festangestellter Betrüger.
Genau, ja. Absolut.
Jobausschreibung, ich suche einen möglichst gut aussehenden, eloquenten Mann zum Mitreisen.
Zum Mitreisen gesucht.
Genau.
Frisur, lockig.
40 Stunden Woche.
Ja, voll. Auf dieser ersten Tour verdient Edwards und seinen Kontakt dann 3,5 Millionen Dollar umgerechnet. Also, ja, das mit dem Reichwerden, das geht langsam auf, leider, dieser Plan. Sie fahren dann auch noch eine Tour für den gleichen Gewinn. Und nach 2 Jahren ist Monroe Edwards als großer Sklavenschmuggler bekannt, was seinem Ruf traurigerweise kein Stück schadet. Er ist zu der Zeit einer der reichsten, wenn nicht der reichste Mann Texas.
Krass.
Krass, oder? Ja, und jetzt fängt er auch an, sich so richtig klischeereich zu benehmen.
So geistensmäßig.
Ja, Tatsache. Also ich glaube, wenn es damals schon Ed Hardy-Shirts gegeben hätte... Ey, komm hier, den dicken Tiger mit Funkelsternchen auf dem T-Shirt, nehme ich.
Ja, erstmal ein Jetski rausgelassen. So.
Also Jetski. Also, pass auf, es ist nicht weit weg. Er fängt an, große Diamanten zu tragen. Einfach klöng, klöng. Und den Sattel von seinem Pferd beschlägt er mit echtem Silber. Ich glaube, das ist der Jetski.
Boah.
Das ist der Jetski.
Ja, geil.
Ja, er kauft dann auch noch weitere Ländereien. Und ja, er wird so beschrieben als... personifizierter Neureicher des Westens. Mhm. Er kauft sich im Grunde mit dem Geld den Lebensstil, von dem er immer geträumt hat, von dem aber auch sein Vater immer geträumt hat. Also vielleicht ist es so ein bisschen ein Trauma, was er aufarbeitet. Edwards will aber natürlich das, was alle Menschen wollen, die schon sehr, sehr viel Geld haben. Sorry, Klischee an der Stelle, aber er will mehr Geld.
Mhm.
Natürlich, weil wenn man schon viel von etwas hat, dann warum nicht noch mehr davon? Eigentlich ist jetzt der Moment in seinem Leben gekommen, wo er einfach anfängt, komplett auf alles zu scheißen. Also okay, er ist vorher schon über Leichen gegangen, ja. Also bei diesem Menschenhandel, da sterben natürlich viele Menschen. Das wissen wir auch leider aus der Geschichte. Und es ist ihm aber egal. Er ist auch bereit, noch viel mehr Verlust in Kauf zu nehmen. Er sagt jetzt einfach, ich will sehr, sehr viel Geld haben und das einfach nur durch Betrug. Scheiß drauf. Weil Monroe Edwards bildet sich jetzt fort. Er lernt das Letterwashing. Sagt dir Letterwashing was?
Noch nie gehört.
Das ist super geil. Also ich freue mich gerade total, dass du es noch nie gehört hast. Letterwashing ist eigentlich sowas wie Dokumentenfälschung / Identitätsdiebstahl des 19. Jahrhunderts. Es tatsächlich heißt es im Grunde, Briefe zu waschen. Also was damals die Echtheit eines Briefs ausgemacht hat, war eine Originalunterschrift logischerweise und ein Siegel.
Mhm.
Also dadurch war es klar, okay, das ist eine Originalunterschrift und das ist ein Originalsiegel. Das heißt, dieser Brief muss echt sein. Und der Trick beim Letterwashing ist, dass du den Brief bis zur Unterschrift quasi in so eine Art Chemikalie eintunkst. Dann verschwindet die Schrift oben und dann ziehst du es aus der Chemikalie wieder raus und du hast dann unten nur noch das Siegel und die Unterschrift übrig.
Das ist ja wie so im Mickey-Maus-Heft früher, ja, in den 90ern, stimmt. Wo einfach so geheime Tinte und jetzt brauche ich eine Zitronensäure und so. Ja, das ist ja geil.
Es ist saugeil, es ist saugefährlich zu der Zeit, weil halt das ist die einzige Möglichkeit, um Echtheit von Dokumenten zu beweisen damals. Aber das bringt er sich bei, weil er weiß, das werde ich irgendwann nochmal brauchen.
Das ist so wie, wenn ich den Lockpick-Lawyer auf YouTube schaue, einfach der Typ, der die ganze Zeit mit Dietrichen Schlösser knackt. So, einfach, man kann es ja vielleicht mal gebrauchen, einfach irgendwann.
Naja, er weiß halt, dass er es für seine Geschäfte, wenn er irgendwelche Dokumente an Navies, an irgendwelche Küstenwachen zeigen muss, ja.
Ja, klar.
Empfehlungsschreiben, Kredite, you name it. Ja, er kann alles fälschen.
Die Frage, die ich jetzt habe, also 3,5 Millionen Dollar ist wahrscheinlich schon umgerechnet für heute.
Ja.
Was ich nicht checke ist, warum reicht das noch nicht, um ein geiles... Also so, warum musst du jetzt sagen, hey, ich will aber eigentlich noch mehr Also so, warum ist man nicht zufrieden?
Ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen. Man sagt ja auch mal, wenn ich 3,5 Millionen hätte, dann würde ich sagen, ja okay, dann leckt mich alle am Arsch, ihr seht mich nie wieder. Ja. Geil war es gewesen, aber vielleicht lernen wir auch so drauf.
Ich würde es gerne ausprobieren. Mein PayPal-Account ist christian.alt.
Ich würde es gerne ausprobieren. Ja. Gib's auch dann, also wenn es nicht klappt, gebe ich es wieder zurück. Oder nicht?
Genau. Ich bin jetzt in Ecuador.
Also, Monroe Edwards beherrscht aber jetzt eine wichtige Technik und er hat jetzt einen Skill freigeschaltet, der ihm Türen öffnet. Okay, also nochmal zur Ausgangssituation. Edwards ist zwar schon reich, aber er will mehr Geld. Das heißt, er stellt sich die Frage, wie komme ich jetzt an noch mehr davon? Edwards ist der Prototyp eines Opportunisten. Also er nutzt immer die politische und wirtschaftliche Lage der jeweiligen Zeit aus und versucht es zu seinen Gunsten zu nutzen. Scheiß drauf, ob das legal ist, scheiß drauf, ob dafür Menschen umkommen. Hauptsache, er kommt sozusagen an seine Kohle. Ich stelle dir jetzt drei seiner größten Coups vor, die man kennen muss, bevor wir zum Darwin-Gefällters-Moment kommen. Drei Coups, wie gesagt, der erste passiert 1836. Edwards ist ja gerade an einem vielversprechenden Deal dran, ja, der ist natürlich mit den richtigen Leuten immer zur rechten Zeit am rechten Ort und da geht was, sag ich mal, ja. Es hat natürlich leider wieder mit Sklavenschmuggel zu tun. Er möchte Sklaven aus Havanna in die USA holen und dort an Plantagenbesitzer verkaufen. Er weiß, dass die Zeit dafür gerade ideal ist, weil es ist offiziell zwar noch irgendwie verboten, aber die texanische Revolution läuft. Also eine der neuen Flaggen wird wahrscheinlich gerade gehisst.
Genau.
Und es ist einfach eine Zeit, in der sehr viel Chaos herrscht, in der auch niemand weiß, was sind jetzt genau die Gesetze. Die Leute haben auch keine Zeit dafür, ja. Also wenn man da gerade illegal unterwegs sein wollte, war das eigentlich der perfekte Sweet Spot. Brian Lusky nochmal.
He does so in a way to exploit the uncertainty of sovereignty of Texas. Whose territory is that? And who controls it? And which laws apply? So Texas is not part of the United States, so it wouldn't fall under the U.S. prohibition against the transatlantic slave trade, although it would fall foul of Mexico's prohibition of the transatlantic slave trade, right? But he's doing this illegal slave trading at the moment when Mexico's control over Texas is weakening and in fact unraveling completely.
Also er wittert da seine Chance. Er möchte also 200 Sklaven in Havanna kaufen, um die in die USA zu bringen. Jetzt hat er aber das Geld dafür nicht. Also er kann nicht in Vorleistung gehen. Zum Glück aber findet er einen Investor, der gibt ihm Geld und im Gegenzug kriegt er die Hälfte der Menschen. Das wäre der Deal gewesen. Monroe kommt dann 1836 in Texas an, hat die Leute dabei. Niemand weiß genau, wie gerade hier die Gesetze sind. Edwards wird im Hafen von einem Zollbeamten dann zwar gestoppt, der ist aber völlig überfragt. Der sagt so, ja okay, dann komm, nimm die Leute mit, nimm sie auf deine Plantage, aber verkauf sie dort erstmal nicht, weil wir müssen jetzt erstmal gucken, wie das hier geregelt wird und so. Wir wissen noch nicht, ob das jetzt legal oder illegal ist, was du da tust. Warte mal kurz ab. Monroe sagt, ja klar, mach ich. Ist aber natürlich ihm alles scheißegal. Er verkauft die Sklaven dann, macht damit natürlich sehr, sehr viel Gewinn. Und als er dann das Geld in der Hand hat, denkt er sich so, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock, das aufzuteilen. Eigentlich hätte ich das ja gerne doch alles für mich selber. Aber er hatte es ja eigentlich nur geliehen von diesem Investor. Er versucht dann irgendwie noch einen Deal mit dem zu machen und dem irgendwie weniger Geld zu geben. Cooler Deal. Am Ende kommt es zu Streitigkeiten und dieser Investor, Dart heißt der verklagt Edwards. 1839 kommt es dann tatsächlich zum Prozess und Edwards verliert diesen Prozess. Es droht ihm tatsächlich Haft, in Texas sogar Todesstrafe, die dort auf Betrug steht. Aber Edwards schafft es zu fliehen. Er geht raus aus Texas, raus aus den USA. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt drei Coups. Das ist der erste. Nach jedem Coup muss er wieder bei Null anfangen.
Krass.
Aha.
Okay. Also er verliert all sein Geld jetzt.
Er verliert all sein Geld.
Das Jetski, er muss die Silberplatten von dem Pferd runternehmen und so.
Ja, die muss er einfach da lassen. Der hat keine Möglichkeit, irgendwas mitzunehmen, der ist weg. Ja, 1840 fängt Edwards also wieder ganz bei Null an. Aber er hat ja immer noch den Traum, wieder reich zu werden. Und weil er so ein fucking, in seiner Art irgendwie schlauer Betrüger ist, schafft er das auch. Er hat mittlerweile aber jetzt nicht nur das Ziel, fucking reich zu werden, er will sich auch an Texas rächen, weil Texas hat ihn ja verurteilt und hat sein Leben versaut. Deswegen können die mal schön gucken, was jetzt passiert, ne? Wer sich mit Monroe Edwards anlegt, der, pass mal auf, du. Also, Edwards ist jetzt in Ohio und sein Plan ist jetzt erstmal, sich unter die Leute zu mischen, die Geld haben. Und er findet Leute mit Geld und I shit you not, Christian, ich sag's jetzt einfach, im Kreise der Abolitionists.
Nein! Also, er findet Geld bei den Leuten, die sagen, wir sollen Sklaverei verbieten.
So ist es. Und das muss man, glaube ich, erstmal sacken lassen. Weil ich habe es erst auch nicht gecheckt. Also, er war einer der reichsten Männer Texas, weil er einer der krassesten Sklavenhändler der südlichen USA war. Und dann plötzlich muss er bei Null anfangen und schließt sich mit den Leuten zusammen, die sagen, völlig richtigerweise natürlich, Sklaverei ist unmenschlich und wir müssen das abschaffen. Hä? Und das ist halt wirklich das, also so einen Opportunisten kannst du dir nicht ausdenken. Ja. Das gibt's eigentlich nicht. Das kann eigentlich nicht sein. Aber so ist er, ja. Also unter diesen Menschen, die für die Abschaffung der Sklaverei sind, sind eben auch reiche Plantagenbesitzer. Das heißt also, in dieser Szene wittert Monroe Geld. Sein nächster Plan ist, und das ist so abgefuckt, Christian, aber sein nächster Plan ist, er wechselt einfach das Lager vom Sklavenschmuggler zum Antisklaverei-Aktivisten. Wow! Und damit ihm alle seine Masche abkaufen, macht er einen richtig krassen Plan. Edwards schaltet eine Anzeige in der Zeitung von Cincinnati, in der er verkündet, dass er ein Plantagenbesitzer sei. Was nicht stimmt, scheiß drauf. Er hätte kürzlich 170 Sklaven erworben, hat aber jetzt erfahren, dass sie alle illegal sind und er möchte sie jetzt freilassen. Das schaltet er in der Zeitung. Dazu muss man wissen, die Befreiung von Sklaven durch ihre Besitzer lief damals tatsächlich so ab. Es gab damals diesen juristischen Akt der Freilassung, der genauso funktioniert hat. In vier Schritten. Erstens, der Sklavenbesitzer muss vor Gericht einen Antrag zur Freilassung einreichen. Zweitens, er soll in der Zeitung verkünden, dass er vorhat, Sklaven freizulassen. Drittens, die Zeitungsanzeige muss irgendwie 6 Wochen erstmal drin sein und dann muss man 6 Wochen warten und dann muss man eine Bürgschaft pro Sklave irgendwie hinterlegen. Aber es lief damals eben eine Freilassung, eine juristisch korrekte Freilassung ab. Das heißt also, Edwards macht diesen zweiten Schritt, dass er eine Anzeige in der Zeitung schaltet, in der er sich als Plantagenbesitzer ausgibt und so eine Freilassung vorgibt von 170 Menschen.
Ich frage mich gerade, was ist der Scam? Wann kommt der Scam?
Ja, ja. In dieser Anzeige schreibt er, er hätte den Antrag vor Gericht schon eingereicht. Mhm. Und diese Anzeige aus der Zeitung, die geht in der Abolitionisten-Community viral. So kann man sagen, ja. Also alle lesen das, alle hören von diesem neuen, tollen Typen, Monroe Edwards, ein Aktivist mit Herz, ja. Ein Plantagenbesitzer, der aus der Güte seines Herzens jetzt die Menschen freilässt. Ist ja auch teuer, aber was für ein toller Typ, ja. Das spricht sich rum. Er hat sich also echt einen Namen gemacht und lernt so auch weitere, in Klammern reiche, Plantagenbesitzer und Leute kennen, die sich in dieser Abolitionisten-Szene einsetzen. Und einer dieser Typen findet den Edwards so toll, dass er ihm $5,000 gibt. Heute ist das sehr, sehr viel mehr Geld. Damals $5,000 gibt für eine Reise nach England, wo er Lobbyarbeit für die Sklavereibefreiung betreiben soll. Der Plan von Monroe Edwards ist derart durchtrieben. Er gibt quasi vor, dass er einer von ihnen ist, ja, einer, der auf der richtigen Seite steht, der für das Richtige werben will und Aktivismus betreiben möchte in Großbritannien, wo die Message vielleicht noch nicht ganz angekommen ist. Gleichzeitig ist aber sein einziger Plan, einfach Geld von den Leuten zu nehmen, um sich dann eine geile Zeit zu machen. Der nimmt diese $5,000, fährt nach Großbritannien und sagt, können wir mal richtig geil die Eier kraulen jetzt. Richtig geiles Leben hier.
Ob es bei euch auch so geil ist?
Ja, genau. I doubt it. So ist er.
Ja.
Problem für Edwards, der Typ, der ihm das Geld gibt, die 5000, der ist so, ja, irgendwie reden alle von diesem Monroe Edwards, aber wisst ihr was, ich frag doch mal lieber kurz am Gericht in Cincinnati nach, ob der wirklich diesen Antrag eingereicht hat für seine Befreiung von seinen Leuten da. Und die sagen, warte mal, gucken wir kurz, Edwards. Nö, da liegt nix. Der Typ so, shit, okay. Er versucht, Edwards irgendwie noch zurückzurufen, aber der ist mit seinem Geld schon über alle Berge. Der ist schon in England und schnorrt sich da weiter durch. Und in England glauben ihm die Leute auch, weil, jetzt kommt wieder dieses Letterwashing ins Spiel, er hat so ein paar Dokumente dabei, die vorgeben, dass er ein toller Typ ist. Zum Beispiel ein Empfehlungsschreiben von Daniel Webster, das ist der Senator von Massachusetts. Mhm. Hat er natürlich gefälscht, ja. Empfehlungsschreiben für ihn, kompletter Fake. Dann hat er noch ein Empfehlungsschreiben vermeintliches vom Innenminister der USA dabei, dass er dann halt dort immer den reichen und tollen Leuten in Großbritannien zeigt. Ja. Übrigens, Fun Fact, wie hat er das gemacht? Edwards hat sich ein Autogramm von denen bestellt. Das konnte man damals anscheinend auch schon machen.
Ah, wie geil. Wie geil.
Oder?
Smart.
Ja. Ich habe das damals gemacht bei Tic-Tac-Toe.
Ja.
Da hat man dann geschrieben hin, hallo, ich bin die Anna, ich hätte gerne ein Autogramm von Tic-Tac-Toe. Dann hast du einen frankierten Rückumschlag reingetan. Und dann kam ein Autogramm zurück.
Ich oute mich schon wieder als kompletter Weirdo, aber ich habe ein Autogramm von einem Menschen. Und zwar war ich, als ich 17 Jahre alt war, krasser Fan von der Teleshopping-Werbung von Horst Fuchs, der diesen Gurkenschäler irgendwie immer vertrieben hat. Das ist so ein Schweizer mit so einem kleinen Ohrring.
Ich bin komplett raus gewesen bei Horst Fuchs schon.
Und dieser Typ, der heißt Horst Fuchs und ich habe ein Horst Fuchs-Autogramm. Das ist das einzige Autogramm, das ich besitze.
Was ist das für eine weirde Story?
Von dem Typ, der
Gurkenschäler verkauft.
Ja, ja, genau. Ja.
Würde mich total interessieren, also ob es unter unseren HörerInnen erstens Leute gibt, die Horst Fuchs kennen, schreibt uns.
Ja.
Zweitens, kannst du das Autogramm versteigern vielleicht unter unseren
Fans? Ich musste mal schauen, wo es ist.
Fans?
Es ist auf jeden Fall bei meinen Eltern zu Hause. Ich weiß ungefähr, wo es ist, aber wenn ich es finde, kann ich es versteigern. Ja, für einen guten Zweck.
Ich würde gerne das Tic-Tac-Toe-Autogramm versteigern, aber ich glaube, ich finde es leider nicht mehr. Ich habe Tic-Tac-Toe und Oli P. gehabt.
Geil.
So, das waren meine Schätze. Genau, aber so macht Monroe Edwards das auch. Der bestellt sich Autogramme von denen und fälscht dann im Grunde die Briefe. Er hat damit also eine Eintrittskarte in die Politik, weil es ist super glaubhaft, was er da hat. Diese Empfehlungen schreiben, alle glauben ihm. Und das ist auch wichtig, dass er jetzt eine Eintrittskarte in die Politik hat, weil... Wir wissen ja, er hat zwei Ziele. A, reich werden. B, Texas trashen.
Mhm.
Er will, dass Texas möglichst schlecht aus der Nummer wieder rauskommt, dass er Rache übt. Edwards vereinbart also ein Treffen mit dem Botschafter der USA und mit dem britischen Außenminister. Die stimmen zu. Und vor denen möchte er Texas schlecht reden. Ja? Er möchte sagen, ja, Texas ist ein Schurkenstaat. Vor allem möchte er sagen, Großbritannien gibt Texas keine Kredite mehr, weil im Moment bekommt Texas noch Kredite von Großbritannien, um die Wirtschaft nach der Revolution wieder aufzubauen. Die Briten wollen aber nur einen Kredit geben, wenn Texas sich auch an die Antisklavereigesetze hält oder die einführt. Und Edwards spricht denen einfach ins Gewissen und sagt, Texas, it's not worth it. Mhm. Mach das nicht. Wir sind mittendrin im zweiten Coup von Monroe Edwards, ne? Und ich habe ja schon ein bisschen gespoilert, seine Coups, die scheitern.
Mhm.
Und auch dieser Clou scheitert. Plot-Twist, der echte offizielle Gesandte von Texas ist gerade auch in Großbritannien. Und der ist da, um diplomatische Beziehungen und Geld von Großbritannien zu holen. Und der outet Edwards. Edwards ist natürlich bekannt, ja. Monroe Edwards, man kennt ihn.
Der war der reichste Mann Texas.
War der fucking reichste Mann Texas. Das Silber von seinem Sattel liegt hier noch irgendwo bei uns rum.
Ja.
Und der outet ihn.
Hier ist
der
Jetski.
Ist der Jetski. Und der sagt dann halt zum Botschafter so, das ist ein Betrüger. Und Edwards muss sofort wieder fliehen. Seine Mission in England ist gescheitert.
Geil.
Und jetzt nähern wir uns langsam seinem Darwin gefällt das Moment, nämlich er hat noch einen Coup vor sich. Er muss ja wieder bei Null anfangen, er kehrt 1841 in die USA zurück und bei seinem letzten Coup geht es ausschließlich um Geld. Er nimmt sich jetzt die Baumwollindustrie vor. Er hat einen sehr komplexen Plan, den versuche ich dir möglichst schnell jetzt einfach mal zu pitchen. Also er schreibt einen Brief an die Baumwollbörse in New Orleans, gibt sich dort als Baumwollfarmer aus Arkansas aus. Er möchte einen Kredit haben, heißt es. Also ne, das ist einfach sein super plumper Move, um an Geld zu kommen. Von der Baumwollbörse erfragt er sich dann einen Bankkontakt in New York. Er bekommt auch Antwort und hat damit einen Kontakt zur Bank in New York und eine Unterschrift eines offiziellen Baumwollbörsenmenschen. Diesen Brief mit dieser Unterschrift wäscht er natürlich wieder und er stellt sich selber eine Bürgschaft. Sich selber ist ein Alias namens John Caldwell. Caldwell, so heißt es in diesem Schreiben, habe irgendwie Baumwolle rumliegen im Wert von $50,000. Er sei bald insolvent und deswegen auch kreditwürdig. Also man kann ihm ruhig das Geld jetzt vorschieben. Das zahlt dieser Caldwell schon zurück. Zwei New Yorker Banken geben Caldwell, aka Edwards, dann diesen Kredit. $50,000 abgecashed. Das ist auch wieder...
Geil.
Mehr als, ich glaube, 1 bis 2 Millionen sind das in heutigen
Krass.
Dollars. Also... So ist er einfach wieder durch sein Letterwashing an Geld gekommen. Aber auch dieses Mal hat Edwards Pech. Eine der Banken findet nämlich 1841 heraus, dass in der Baumwollbörse gar kein John Caldwell registriert ist. Edwards bzw. Caldwell wird zur Fahndung ausgeschrieben und gefunden. Er lebt zu der Zeit in Philadelphia, der wird dort verhaftet und da muss es zu einer sehr, sehr wilden Szene gekommen sein, weil die nehmen ihn fest in seiner Wohnung und anscheinend sind in dieser Wohnung so, ist alles voller Bargeld. So, sind immer so Stapel von
geil,
Kohle.
Geil.
Wahrscheinlich schneuzt er sich gerade die Nase mit so einem Dollar, mit so einer Dollarnote.
Super.
So. Edwards wird aber tatsächlich vor Gericht gezogen. Und jetzt kommt der große Fail. Vor Gericht streitet Edwards selbstverständlich alles ab. Kurzzeitig sieht es auch gar nicht schlecht für ihn aus. Er ist ja ein guter Redner, ja. Er kann sich gut verkaufen.
Sieht einfach gut aus.
Er sieht einfach super geil aus und der Richter ist so, wow, diese Locken, okay, ja. Dem will ich glauben. Er ist überzeugend, sagt auch unser Experte.
The intricate sort of knowledge about who he would have to convince that he was a legitimate actor captivated audiences to the point that a lot of people thought he was innocent. Like it was so good. He had mastered the forms of slavery's business to such a degree that it persuaded people that he must be who he said he was.
Die Leute glauben also, vielleicht ist er wirklich unschuldig. Mm-hmm. Aber jetzt tritt ein Mann in den Gerichtssaal, der dem Betrüger Monroe Edwards ein für alle Mal das Handwerk legt. Auftritt Louis Tappan. Louis Tappan ist der Typ, der aus den Abolitionist-Kreisen kommt, aus New York, der ihm damals diese $5,000 gegeben hat, weißt du noch?
Der einfach jetzt wahrscheinlich jahrelang gedacht hat, diese dumme Sau, ich krieg die dran.
Genau, so. Du kleiner Sucker. Und jetzt kommt seine Chance. Ja. Er wird ihn jetzt dran kriegen. Dieser Tappan bringt nämlich Briefe mit, die Edwards ihm geschrieben hat. Und bei diesem Letterwashing funktioniert es ja wie gesagt so, ne? Du schreibst den Brief ja im Grunde ganz neu bis zu der Unterschrift, die dann quasi noch das Original ist. Aber die oberen Teile des Briefes hat Edwards ja immer alle selber geschrieben. Mhm. Und jetzt wird es interessant, weil vor Gericht werden jetzt diese Briefe, die Edwards alle gefälscht hat, ausgewertet. Und es fallen zwei Sachen auf. Erstens, die Handschrift wird natürlich überall verglichen und man merkt, dass das I bei Edwards in Schrift irgendwie immer aussieht wie ein J. Also das ist in allen Fälschungsschreiben, die ja angeblich irgendwie vom Außenminister kommen, vom Senator kommen,
von der Bank
kommen. Irgendwie haben die alle dieselbe Handschrift. Das ist schon mal seltsam. Das I sieht immer aus wie ein J. Aber noch was fällt auf. Konstante Rechtschreibfehler. Und einer davon ist sehr lustig, weil Edwards schreibt das Wort few immer F-I-E-W statt F-E-W. Also zum Beispiel a few dollars oder weiß ich nicht.
Ja.
Diesen Rechtschreibfehler, den gibt es in allen fucking Empfehlungsschreiben. Das ist ein so ungewöhnlicher Fehler, der so konstant aber auftaucht, dass die Staatsanwaltschaft jetzt überzeugt ist, we got our guy. Das ist der Betrüger, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Und endlich wird Monroe Edwards verhaftet. Wir wissen jetzt nicht, ob er mit einer besseren Rechtschreibung davongekommen wäre, keine Ahnung. Was aber auch lustig ist an dieser Gerichtsverhandlung, kleiner Fun Fact, anscheinend waren jeden Tag irgendwie ganz viele junge Frauen im Saal anwesend.
Ja, klar.
Die teilweise angeblich, sagt man, in Ohnmacht gefallen sind. Also der
okay,
muss,
wie gut hat er ausgesehen?
Also I don't know.
Krass.
Also es ist total seltsam, oder?
Krass.
Ja, total.
Ich stelle mir gerade so ein bisschen vor, wie so, keine Ahnung, Brad Pitt oder George Clooney aus Ocean's 11. Weißt du, aus so kleinen Trickbetrüger, ja. So.
Ja, vielleicht ist es echt so ein DiCaprio-Typ, so, ja. Ne? Aber ja, schade.
Zwinkert einmal und dann.
Immer noch ein Wichser.
Ja.
Kannst nichts machen. Ja.
Kann man nichts machen.
Eine kleine Nachgeschichte gibt's auch noch. Edward muss 10 Jahre in den Knast in New York. Er versucht tatsächlich weiter zu betrügen. Ja? Also er fälscht Briefe von bekannten Politikern und Gouverneuren von New York, um eine Begnadigung für sich zu erzielen. Leute so, ey, ja, wenn du richtig schreiben, vielleicht würden wir es nochmal überlegen oder so. Aber tatsächlich, er kommt nie damit durch. Er versucht auch mehrmals aus dem Gefängnis auszubrechen. Auch das klappt nicht. Monroe Edwards hat im Grunde nie ganz das geschafft, was er immer versucht hatte zu erreichen. Also er hat es nie lange oder nachhaltig zu Ruhm und Reichtum gebracht, immer nur kurze Zeit und dann ist er wieder auf die Schnauze gefallen. Trotzdem ist er in die amerikanische Geschichte eingegangen.
He becomes for Americans the clearest representative of a figure that comes to be called the confidence man. He appears to be a businessman of respectability and refinement and good character. And so people trust him. And every time it would prove that they placed their trust in the wrong man. And so Americans would call him the magnificent rogue. So he's a terrible guy, but wow, it's really impressive how he did that.
Yeah.
Yeah. Cool. Er ist dann praktisch im Gefängnis 10 Jahre. Kommt er auch irgendwann wieder raus? Oder?
Er versucht ja mehrmals zu fliehen, habe ich ja erzählt. Mhm. Ne? Und einmal wird er dann bestraft für einen Fluchtversuch, 1847. Da bekommt er die Strafe, dass er ausgepeitscht wird. Mhm. Und an diesen Verletzungen von dieser Peitschenaktion stirbt er tatsächlich. Mit 39 Jahren stirbt er. Das ist die Geschichte von Monroe Edwards. Und ja, ich finde es irgendwie immer interessant. Also ich finde ja Hochstapler-Geschichten sowieso immer spannend, weil man fragt sich ja selber, ne, würdest du dem auf den Leim gehen? Würdest du, also ich versuche ja immer skeptisch zu sein, kritisch zu sein, irgendwie hinter die, ne, hinter den
Aber
Kopf
wenn
zu
er halt so gut aussieht, gell?
Was soll ich machen, ja? Da sehe ich die geilen Locks an der Seite und da denke ich mir, nice hairs einfach, dem Typen glaube ich. Also es ist ja, man kann sich ja nicht dagegen wehren, dass wenn jemand vor dir steht, dass irgendwas Unterbewusstes in dir sagt, der Typ ist mir sympathisch oder nicht, ohne dass es da um Fakten geht. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht hätte man sich davon blenden lassen.
Ich will dir an der Stelle verraten, dass es in meiner Geschichte nächste Woche auch um einen Hochstapler geht.
Geil.
Deiner hier hat jetzt Dokumente gefälscht. Meiner fälscht die Existenz eines ganzen Landes.
Okay, ich bin sehr gespannt. Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Redaktion Anna Scholz, Lina Kempenich, Lena Kohlwees und Shai Kathetik. Produktion Tatjana Tamerus. Musik Robert Sladecek. Technik Tobias Schröckenbauer. Audioproduktion Simone Hundrieser und Lina Kempenich.